Und so kann Jesus, der weiß, dass der Vater den Geist schicken wird, das weiß er. Das ist schon prophezeit, lange im Alten Testament. Aber er sagt, ich werde den Vater bitten, dass er es tut. Das ist Liebe. Die Liebe ist höflich und sie bespricht alles bis in die Einzelheiten. Also, wir dürfen den Herrn bitten. Zurück. Er bestimmt alles. Er bestimmt die ganze Schöpfung. Er trägt sie mit seinem Wort. In 2. Petrus 3 geht es um die Sintflut und dann um das Ende der Welt. Jesus ließ die Sintflut kommen. Er hieß damals nicht Jesus. Jesus heißt er als Mensch gewordener. Aber das Wort, die zweite Person der Dreieinigkeit, sprach und es regnete. Und die Brunnen brachen auf. Das heißt, das Wasser kam von unten und es kam von oben. Und er sagte, es höre auf und es hörte auf. Und es wird nicht mehr regnen in dieser Weise bis zum Ende der Welt und dann wird es Feuer regnen. Oder besser, dann zergeht die Welt in Feuer und Gericht. Die erste Welt verging in Wasser, die nächste in Feuer. Aber alles trägt er bis dahin mit seinem Wort. Und das ist eine große und kostbare Wahrheit für uns. Sie ist nicht nur eine Wahrheit, die man in die Schublade tut, sondern sie geht uns unmittelbar an. Er ist vor allem. Fünftens, was haben wir an Jesus? Er ist Haupt des Leibes. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten, damit er in allem der Erste würde. Dass er am Anfang von Vers 18 ist wieder betont. Er, das heißt dieser, und wieder können wir summieren, mit Vers 13 beginnend. Dieser, der Sohn, der König, der Erlöser, das Ebenbild, der Erstgeborene, der Schöpfer und so weiter. Dieser ist Haupt. Und somit dürfte Paulus zu seinem Ziel gekommen sein. Wir sind hier gleichsam am Höhepunkt seiner Aufzählung, am Ziel des Apostels angelangt. Denn das ist, was er herausstellen wollte. Der in der Gemeinde unser Herr ist, der ist der, von dem ich ebenso gesprochen habe. Dieser ist es. Ein solcher ist es. Die Irrlehre hat nichts zu sagen. Die kommt überhaupt nicht an diese großen Wahrheiten. Die hat nichts zu bieten. Die hat niemanden zu bieten, der größer ist. Wenn gesagt wird, ihr braucht noch mehr, so, wieso? Es gibt nicht einen größeren als Jesus. Jesus haben wir. Es gibt nicht mehr als Jesus. Ja. Im zweiten Kapitel wird er sagen, in ihm haben wir die Fülle. Aber diese Wahrheit kann er schon hier anbringen. Aber gleich. Zunächst, dieser ist es, der unser Haupt ist in der Gemeinde. Aber wie spricht er von der Gemeinde? Nicht irgendwie. Das ist alles sinnvoll. Jedes Wort ist sinnvoll. Er spricht hier von einem Leib. Und das ist das erste Wort, bevor er von Gemeinde spricht. Er ist das Haupt des Leibes. Wir sind der Leib, er ist das Haupt. Das heißt, so wie Haupt und Glieder in einem Körper organisch lebendig verwachsen sind, so haben wir eine lebendige, verwachsene, organische Beziehung zu Jesus Christus. Zu diesem, dem Sohn Gottes, der Gott ist. Sohn heißt, er ist Gott. Er ist der König, er ist der Erlöser und so weiter. Der, mit dem habe ich eine lebendige, unmittelbare Beziehung. Im Leib Jesu ist es allerdings nicht so wie im menschlichen Körper. Denn im menschlichen Körper ist der Zeh, der Fuß, weiter weg vom Kopf als meine Hand. Aber nicht so im Leib Jesu. Da ist jeder von uns unmittelbar an das Haupt angeschlossen. Wir sind alle unmittelbar Glieder von ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde als Leib, wo jeder eine lebendige Beziehung zu diesem, der das Haupt ist, hat. Nun sagt Paulus, wer dieses Haupt ist, noch einmal. Und jetzt nennt er ihn, der Anfang ist, der Anfang ist. Was heißt das? So wie das hier steht, der Anfang ist, ist das Haupt. So müssen wir, wenn das so steht, dann müssen wir schlussfolgern, der Gedanke, dass Jesus Anfang ist, kommt vor dem Gedanken, dass er Haupt ist, zeitlich. Das heißt, Jesus ist Haupt, weil er Anfang schon war. Das heißt, es wird hier identifiziert, wer ist Haupt? Der Anfang ist. Anfang ist also der Anfang. Von was? Das ist jetzt die Frage. Anfang sein kommt also zeitlich vor Haupt sein. Jesus ist erst Anfang und dann ist er Haupt. Wie? Nun, dann wollen wir weiterlesen. Er, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten. Also Erstgeborener von den Toten ist Anfang. Da ist der Anfang identifiziert. Die zwei sind parallel. Also, Anfang bedeutet Anfang der neuen Schöpfung. Jesus ist Anfang der neuen Schöpfung. Wann ist der Anfang der neuen Schöpfung? In seiner Auferstehung. Weil er Erstgeborene von den Toten ist. In der Auferstehung beginnt die neue Welt. Denn der Leib von Jesus ist das erste Exemplar. Und dieser, der Anfang ist der neuen Schöpfung, der hat uns neu gemacht und ist unser Haupt. Der ist es, der unser Haupt ist. Der auch uns neu gemacht hat, ja? Dieser ist es. Man vergleiche jetzt auch Offenbarung 3, Vers 14. Dem Boten der Gemeinde in Laodikea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Hier Ursprung. Er ist Ursprung im Sinne von Schöpfer, aber als Zweiter ist er selbst hervorgegangen aus dem Tode und ist somit Anfang der neuen Schöpfung Gottes. Dieser, der vom Tode selbst hervorkam, kann in der toten Gemeinde von Laodikea Neues tun. Das ist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir schwierige Gemeindesituationen haben. So wird diese Wahrheit sehr, sehr praktisch. Jetzt werden einige Fragen beantwortet, die wir stellen können, um die Antwort zu kriegen. Das Bibelstudium verläuft so, dass wir erst den Text lesen, das heißt die Antwort. Dann merken wir, was die Frage war und dann stellen wir die Frage und dann finden wir wieder die Antwort. Aber so wird der Text uns klarer, ja? Zunächst einmal ahnen wir die Frage und dann stellen wir sie wirklich. Und dann können wir sie auch die Antwort auch identifizieren. Also, ich stelle eine weitere Frage. Warum ist der Sohn Gottes der Erstgeborene von den Toten? Diese Frage wird jetzt hier beantwortet. Damit er in allem der Erste würde. Im Grundtext steht nicht sei, sondern würde. Manchmal macht es nicht so viel Unterschied, ob wir sagen sein oder werden, aber an dieser Stelle ist es wichtig. Denn Jesus ist nicht selbstverständlicherweise der Erste. Das ist ein Prozess. Und das ist aber die Absicht Gottes. Eine Parallelstelle dürften wir haben in Epheser 4, Vers 10. Da haben wir die Absicht der Himmelfahrt. Warum ist Jesus gen Himmel gefahren? Damit er alles fülle. Wieder dieses Wort füllen. Und was heißt füllen? Bestimmen. Er will alles bestimmen. Alles soll von ihm voll sein. Die ganze Schöpfung soll von ihm gefüllt. Er soll der Erste überall sein, der das Sagen hat. Ja? Überall. Und das wird sehr praktisch, wenn wir auf die Erde kommen. Nicht nur im Himmel irgendwo stehen bleiben, sondern zurück zur Erde kommen. Überall in dieser Welt, hier in Willingen, will Jesus den Ort füllen. Das heißt nicht nur die Häuser und die Gegend. Er will die Herzen füllen. Es gibt leere Herzen hier. Und Jesus ist der Anfang, das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit Leben, sein Leben, überall hinkomme, wo es noch nicht ist. Und da haben wir den ganzen missionarischen Auftrag. Es gibt Ortschaften, ganze Gegenden dieser Welt, wo Jesus noch nicht hingekommen ist. Sie sind Jesus leer, leer von Jesus, leer von Christus. Er will alles füllen und bestimmen. Er will überall der Erste sein. Aber es soll jetzt sehr persönlich werden. In Epheser 1 heißt es, er, der alles in allem erfüllt. Oder alles in allen, vielleicht besser. Denn die Gemeinde besteht aus allen, nicht aus allem. In Epheser 1, Vers 22 ist von der Gemeinde die Rede. Und diese Gemeinde besteht aus Menschen. Und in allen von diesen Menschen füllt er alles. Also, die Gemeinde ist ein Feld. Und Jesus ist oben das Haupt. Und dieses Feld wird aufgeteilt in kleinere Felder. Und jedes dieser Felder ist ein Christ. Die Gemeinde besteht aus Christen. Er will alles in allen diesen füllen. Mit anderen Worten, jedes dieser kleineren Felder wird noch einmal aufgeteilt in Felder. Mein Leben wird in Felder aufgeteilt. Ich bin einer von den allen, in denen Jesus alles füllen will. Woraus besteht mein Leben? Vergleiche ich mein Leben einmal mit einem Haus, von Räumen. Alle Gebiete meines Lebens sind Räume. In welchem Raum ist Jesus noch nicht der Erste? Das sind die Fragen, ja? Das sind die praktischen Fragen. Wo hat Jesus noch nicht alles gefüllt mit seinem Aroma, mit seinem Duft? Die Narde füllte das ganze Haus. In welchem Zimmer ist diese Narde noch nicht hingekommen? Wo ist der Duft Jesu noch nicht in meinem Leben? Ist das der Arbeitsplatz? Die Gemeinde, ja, da darf er sein. Arbeitsplatz, wie ist es da? Ist er der Erste? Mein Privatleben, mein Gedankenleben, meine Lektüre, meine Musik, alles, nennen wir es, eine lange Liste. Wo ist Jesus da, noch nicht wirklich der Erste? Wo füllt er noch nicht alles? Das ist ein Wachstumsprozess, das wissen wir. Und Jesus ist gnädig, aber es bedarf der Reinigung. Denn diese Räume sind ja nicht leer eigentlich. Sie sind angefüllt von etwas anderem und das ist meistens Schutt, ja. Aber Jesus klopft an und sagt, ich möchte rein. Und wenn jemand seine Stimme hört und die Tür auftut, dann sieht er, was da ist. Aber wir brauchen nicht erst aufzuräumen. Er macht dann Ordnung. Er sagt schon, was auszuräumen ist. Er leitet uns in unserem Heiligungsleben. Und so wird er der Erste in unserem ganzen Leben. Jesus ist auferstanden von den Toten. Darüber kann man mal zu Ostern sprechen. Ja? Über Kolosser 1, Vers 18. Er ist von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Das ist der Grund. Erstgeborener von den Toten, damit er überall der Erste sei. Nicht nur in der Geschichte der Gemeinde. Erstgeborener, der Erste, der also zu diesem neuen Leben kommt. Eine weitere Frage wird hier beantwortet. Wie wird diese Absicht begründet? die Absicht Gottes mit der Auferstehung und mit dem Haupt der Gemeinde, dass er der Erste werde. Wie wird diese Absicht begründet? Warum ist das so? Vers 19, eigentlich 19 und 20. Weil es das Wohlgefallen war, dass in ihm alle Fülle wohne und durch ihn alles mit ihm versöhnt werde. Das heißt, die Absicht, damit er der Erste würde, wird so begründet. Durch ein zweifaches Wohlgefallen. Durch ein zweifaches Wohlgefallen. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, wessen Wohlgefallen ist hier gemeint? Denn hier steht im Text nur Wohlgefallen. Es war das Wohlgefallen, das in ihm, das heißt in Jesus, alle Fülle wohnen. Wessen Wohlgefallen? Es kann sein, dass Ihre Übersetzung diese Frage schon beantwortet hat. Aber das ist eine Zutat zum Text. Im Text steht es nicht. Da steht Gott, ja? Sie haben die Elberfelder aber, ja? Und die war etwas genauer, oder? Nein. Sie, ja? Nein, ja? Also, und was haben Sie? Auch Elberfelder, ja. Luther hat Gott, ja. Gott darf hier vorausgesetzt werden, das stimmt. Kein anderer kommt in Frage. Wir merken wieder, wie Gott nicht weit weg ist im Denken des Apostels. Der ganze Zusammenhang hat Gott im Hintergrund. Er ist der Handelnde. Warum? Vers 12. Dem Vater dankend, er ist der Agierende, er ist der Handelnde in diesem ganzen Text. Es ist sein Wohlgefallen, das Wohlgefallen Gottes als Vater. Es ist ein gütiges Wohlgefallen, aber es ist ein zweifaches Wohlgefallen. Das erste, dass in ihm alle Fülle wohne. Kapitel 2 gibt uns die Antwort auf die Frage, wie wohne. Leibhaftig. Und hier sind wir wieder bei den Begriffen Ebenbild und Erstgeborener. Es geht um die Menschwerdung Gottes. Im Plan Gottes gefiel es ihm, so vorzugehen, dass er selbst Gott Mensch würde. Das Wort wurde Fleisch. Das war sein Wohlgefallen, das war sein Plan. Ein guter Plan, ein wohlgefälliger Plan. Es gefiel also Gott, diesen Weg einzuschlagen, dass er selbst Mensch, Fleisch, Leib würde. Und dass in diesem Leib, in diesem Fleisch, der ganze Gott wohne. Nichts Geringeres. Und das ist ein Todesschlag gegen die Irrlehre. Jesus von Nazareth ist nicht nur irgendeiner in einer langen Liste von Persönlichkeiten, über die wir zu Gott kommen, sondern er ist Gott selbst. Dies ist ein Zeugnis von der Gottheit Jesu, dass in ihm, in diesem Leib geworden, Jesus von Nazareth, in ihm die ganze Fülle wohnen. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Manchmal ist man geneigt, etwas weniger von Jesus zu denken als Gott, den Schöpfer. Wir müssen uns daran gewöhnen. Jesus, überall, wann wir von ihm lesen in den Evangelien, haben wir es auch mit Gott zu tun. Er ist der wahre Gott. Und das heißt, warum ist Jesus Fleisch geworden? Unsertwegen. Und das heißt, dass die Fülle in diesem Leib für mich ist. Die Fülle ist eine Fülle für mich. Das kommt in Kapitel 2 zum Ausdruck. In ihm habt ihr die Fülle. In ihm seid ihr gefüllt. Ja? Die Fülle ist für mich. Jesus kam zu mir, zu uns, für uns. Jesus im Leib ist Gott uns nahe gekommen. Es war sein Wohlgefallen, das wollte er so tun, damit er uns rette und damit er uns neu entstehen lasse, aus uns etwas Neues mache, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben könnten, organisch mit ihm verwachsen, dass in ihm alle Fülle wohne. Und jetzt kommt ein weiteres Wohlgefallen, etwas näher bezeichnetes, in ihm alle Fülle, das ist sehr allgemein, das ist die Person selbst. Im zweiten Wohlgefallen haben wir den Weg zur Verwirklichung der Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Weg ist die Versöhnung. Durch ihn alles mit ihm versöhnt werde. Alles mit ihm versöhnt werde. Wir waren ja Feinde. Aber hier müssen wir ein wenig deutlicher werden. Was ist das mit dieser Versöhnung? Welcher Art ist die Versöhnung? Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist ein zusammengestelltes Wort. Und wir betrachten zunächst das Grundwort und dann die Vorsilbe. Das Grundwort bedeutet Veränderung. Veränderung. Vor mehr denn 20 Jahren brach in der Heimatstadt meiner Frau eine Erweckung aus. Es war eine wunderbare Erweckung. So etwas hatte man noch nie erlebt. Und die Erweckung floss über zu anderen Ortschaften, überall in Kanada. Und es war die erste kanadaweite, kann man sagen, Erweckung. Amerika, die USA, hatte viele Erweckungen erlebt, aber Kanada nie eine solche. An diesem Ort Saskatoon, wo meine Frau aufgewachsen ist und ich nicht weit davon entfernt, ich glaube, es war in dieser Gemeinde, wo die Erweckung begann, waren zwei Brüder, die miteinander uneins geworden waren. Und die dürften schon jahrelang nicht mehr miteinander eine Beziehung gehabt haben, vielleicht sogar nicht miteinander gesprochen. Und als der Heilige Geist anfing zu wirken, dann wurde man von Sünde überführt. Das war das Kennzeichen der Erweckung. Die Evangelisten, die dort, es waren zwei Zwillinge, die sich abwechselnd in den Dienst geteilt haben. Und die sprachen die Sünde an und es wurde Buße getan. Und man durfte dann Zeugnis ablegen von dem, was der Herr getan hatte. Und der Herr hat das Herz jeder dieser zwei Brüder erfasst. Und dann haben sie anschließend in dieser Serie von Versammlungen zusammengesungen. Sie waren Sänger und haben zusammengesungen. Das war ein Zeugnis. Ja. Was war geschehen? Versöhnung. Aber was ist Versöhnung? Der Zustand zwischen diesen zwei Brüdern war verändert worden. Der Zustand war verändert. Das griechische Wort für Versöhnung heißt, ein Zustand wird verändert. Nun scheint Paulus ein Wortspiel zu gebrauchen. Gleich wird er sagen, was versöhnt wird. Im zweiten Teil von Vers 20. Da heißt es, durch ihn am Ende sei es das, das auf der Erde, sei es das, das in den Himmeln ist. In den Himmeln, wie in Vers 16. Das heißt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Mehrzahl die Himmel, Einzahl die Erde. In den Himmeln ist sehr viel. Und man spricht im Hebräischen von den Himmeln, sie sind so groß. Das heißt, zusammen die Himmel und die Erde, das Universum. Nun sagt Paulus, wird das Universum versöhnt. Aber im Deutschen können wir dieses Wort nicht so gebrauchen. So scheint es mir wenigstens, es sei denn, wir nur sprechen wollten von einer besseren Beziehung, Aber wie kommt diese Beziehung zustande? Sie kommt dadurch zustande, dass das Universum verändert wird, verwandelt wird. Das heißt, wir dürften hier in Vers 20 den erweiterten oder die Ergänzung haben zu Vers 15. Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, Jesus steht auf von den Toten, sein Leib hat sich verwandelt, ist verwandelt worden. Er steht auf mit einem neuen Leib. Aber das ist das Erstexemplar von der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung soll aufgrund der Auferstehung Jesu auch verändert werden, verwandelt werden, sodass sie ewig sein kann. Römer 8, das Gesetz der Vergänglichkeit waltet jetzt in dieser Schöpfung. Alles zergeht. Solange Jesus die Welt erändert, kommt immer wieder der Frühling. Aber der Herbst bleibt in der Natur. Das heißt, der Tod führt dennoch schlussendlich zum Zerfall. Alles zerfällt. Sie kaufen ein neues Auto. Aber mit der Zeit zerfällt es. Es wird ein neues Kind geboren, aber der Tod ist schon im Kind. Das Kind beginnt, sofort es im Keim da ist, zu zerfallen, weil der Tod da ist. Der eigentliche Tod, den wir Tod nennen, ist nur der Punkt eines Satzes, der Sterben heißt. Diese Welt ist gekennzeichnet vom Gesetz der Vergänglichkeit. Aber eines Tages wird diese Schöpfung verwandelt werden. Und da gebraucht Paulus dieses Wort, Versöhnung, aber das können wir im Deutschen nicht so sagen. Wir müssen zweierlei sagen. Und deshalb habe ich so übersetzt in Vers 20. Und, das zweite Wohlgefallen, und durch ihn der Zustand von allem verändert und alles mit ihm versöhnt werde. Der Zustand verändert, damit der eigentliche Sinn des Wortes zum Tragen kommt. In Römer, wie bitte? Ja. Durch ihn der Zustand von allem verändert und alles mit ihm versöhnt werde. Man vergleiche Römer 1, Vers 23, wo dasselbe Wort in einer etwas anderen Form gebraucht wird. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Sehen Sie? Da steht nicht versöhnt, da steht vertauscht. Ja? Das ist der Sinn. Gott wird vertauschen, austauschen gleichsam. Das eine für das andere. Er wird also in diesem Sinne die Schöpfung mit sich selbst versöhnen. Alles mit sich selbst versöhnen. Das ist die Art der Versöhnung, nämlich durch Austauschen der Qualität. Der Zustand wird von allem verändert. Die Vorsilbe dieses Wortes, ich habe jetzt das Grundwort besprochen, die Vorsilbe ist apor, wie bei Apostel. Das Wort für Apostel kommt von einem Tätigkeitswort, apostello, ähnlich wie im Deutschen, es klingt fast wie im Deutschen, abstellen oder absenden, auf die Seite stellen für einen besonderen Auftrag. Jemand wird abgesandt. Ja. Apor heißt weg. Weg vom Gewöhnlichen hin zu etwas anderem. Wenn es jetzt verbunden wird mit dem Wort für versöhnen oder austauschen, dann kann es bedeuten, weg von dem alten Zustand hin zum neuen. Wird eine Bewegung dadurch angegeben. Also eine Verstärkung des Gedankens, weg vom Alten hin zum Neuen. Veränderung oder Versöhnung im Blick auf den zuvorigen Zustand. Nicht mehr so wie früher, sondern anders. Also eine gänzliche Veränderung findet statt. Gänzliche Veränderung. Das ist eine zusammenfassende Aussage. Übrigens in der Mitte von Vers 20 haben wir in Klammern, das sollte eigentlich in Klammern stehen, das Geheimnis, den Schlüssel für diese Versöhnung oder Veränderung, die das Wohlgefallen Gottes war. Es war das Wohlgefallen Gottes, dass in Jesus von Nazareth die ganze Fülle der Gottheit wohne und dass durch ihn die Versöhnung zustande käme. Aber wie geschieht die Versöhnung? Durch das Kreuz. In der Mitte von Vers 20 der Schlüssel. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Am Kreuz, diesem furchtbaren Tod. Dort hat er sein Opferblut vergossen und somit Frieden gestiftet. Frieden zwischen Schöpfung und ihm. Die Schöpfung ist jetzt nicht mehr eine, die von ihm weggeht, sondern eine, die für ihn da ist. Besonders die Menschen. Aber wie das die Menschen angeht, das wird noch in Sonderheit in einer Ergänzung in den Versen 21 und 22 besprochen.